Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze mal wieder gegenüber vom Simon und krieg die Sonne schon ins Gesicht.
Echt? Ja, und ich sitze gegenüber von der Simone und krieg die Sonne in den Nacken.
Ja, schön, oder?
Tolle Einleitung.
Mal, ein bisschen anders als sonst.
Ja, wir haben schon wieder uns etwas früher zusammengesetzt, um die Folge aufzunehmen. Und ehrlicherweise fühlt sich das für mich auch schon wieder Ewigkeiten an, dass wir die Folge aufgenommen haben.
Ja, ist es ja gefühlt auch.
Ja, 2 Wochen. Also so lange sollte es eigentlich nicht sein. Aber wir haben so viele tolle neue Dinge gespielt und viele tolle neue Spiele entdeckt. Auch über die wir unter anderem heute schon sprechen. Andererseits sind wir zum Beispiel auch immer noch in Witchbound vertieft und sind da so in dem letzten, ich würde sagen, sind wahrscheinlich so die letzten 20%, hätte ich sogar getippt.
Ja, doch, würde ich auch tippen.
Da könnt ihr euch also vielleicht in 3 oder 4 Wochen darauf einstellen, dass da eine ausführliche Rezension von uns zukommt. Aber heute geht es um ein großes Spiel und viele kleinere Titel. Auf jeden Fall auch wieder ein Geheimtipp dabei, von dem wahrscheinlich bisher kaum jemand was gehört haben wird, weil er aus Korea kommt, der allerdings in einem deutschen Brettspiel-Store verfügbar war und ich ihn deshalb auch schon bekommen habe.
Ja, wundersamerweise mal.
Genau.
Also, nicht für 50 Euro Versand und Zoll bestellt.
Nee,
für
diesmal
ein 10-Euro-Spiel.
Entspannt. Diesmal war es entspannt in einem Brettspielladen. Das ist doch auch mal was.
Ja, schön.
Ja, insgesamt, die Sonne beehrt uns jetzt. Eben hat es gehagelt. Das ist alles heute ganz wild. Ich bin mal gespannt, wie oft sich das Wetter ändert, während wir die Folge aufnehmen.
Ja, aber es sieht eigentlich ganz schön aus mittlerweile.
Das stimmt. Ja, sollen wir erstmal mit dem ersten Spiel direkt anfangen?
Ja, das wäre gut, wenn wir mit dem ersten Spiel anfangen.
Können wir mit dem zweiten
nicht mit dem
anfangen. Okay, jetzt bin ich komplett, jetzt mein Hirn komplett einen kleinen Brainlag gehabt. So, also starten wir mit Roads and Boats und zwar in der 20th Anniversary Edition, wobei das relativ unwichtig ist für die Besprechung, die wir jetzt machen. Das ist ein Spiel von Splotterspellen. Die hatten wir jetzt schon mehrfach lobend erwähnt, wegen Indonesia, Antiquity, was hatten wir noch? Die haben Food Chain Magnet gemacht, Bus haben die gemacht.
Es ist deine neueste Obsession.
Könnte man so sagen, ja. Und auch völlig zu Recht, das Spiel hat erneut Jeroen Doemen und Joris Wiesinga designt und ist ein Spiel für 1 bis 6 Spieler, denn bei einer Spielzeit von 120 bis 240 Minuten und einer Schwierigkeit von 4,27 von 5. Also ein echter Brocken, könnte man sagen. Ja.
Ja.
Worum geht's thematisch? Es geht, wie der Name schon sagt, wirklich um Roads und Boats, also um Straßen und Boote.
Ja, also was machen wir? Wir bauen, eigentlich kann man nicht unbedingt sagen, dass wir eine Zivilisation aufbauen, denn
nee.
Eigentlich nicht. Aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, wir bauen so ein bisschen die Handels- und Warenketten sozusagen auf, beziehungsweise die Ressourcenketten eher. Und im weitesten Sinne, finde ich, kann man das schon als so ein Aufbauspiel bezeichnen.
Ja.
Nur, dass wir halt keine Bevölkerung haben, sozusagen.
Ich würde sogar so einfach zusammenfassen. Nehmt die Anno-Reihe im Videospielbereich und kappt die sämtlichen Sachen, die außerhalb der Produktionsketten passieren. So, alles weg. Die Bedarfe weg. Weiß ich nicht. Ja, das Größerwerden von der Siedlung und so weiter. Also es ist für mich auch kein Zivilisationsspiel, sondern es ist eher ein Produktionskettenspiel.
Mhm.
Und das macht es nämlich relativ ähnlich zu einem Anno. Denn wir haben am Anfang relativ basic Sachen, wie zum Beispiel einen Holzfäller, der fällt das Holz. Und wir versuchen dann irgendwie noch ein Sägewerk dann im Laufe des Spiels hinzusetzen. Und dann werden aus dem Holz
Werden Bretter.
Und die Bretter brauchen wir wiederum, um zum Beispiel eine Lehmgrube zu bauen, aus der Lehm quasi gewonnen wird, was wir wiederum zu einer Ziegelei bringen müssen. Also ihr merkt, das sind wirklich 1:1 wirklich so Produktionsketten, wie wir sie aus der Anno-Reihe beispielsweise kennen.
Genau, und wir starten mit einer leeren Map, Da gibt es verschiedene Biome, sowas wie Wald oder Sand, Wiese, Uferplättchen mit Flüssen oder Meerplättchen. Und da bauen wir eben die Einheiten quasi auf, die dann zum Beispiel Holz fällen oder die das Holz verarbeiten. Und auf jedem Plättchen, das wir zur Verfügung haben, kann nur eine einzige Sache sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein Waldplättchen habe, wenn ich da den Holzfäller drauf baue, dann kann ich da nicht einen zweiten hinsetzen.
Logisch.
Und diese Plättchen produzieren jede Runde automatisch. Das heißt, der Holzfäller, der produziert jede Runde Baumstämme. Das Sägewerk produziert jede Runde Bretter, aber nur, wenn es Baumstämme zur Verfügung hat. Das heißt, ich habe einerseits eben an sich diese Ketten, die immer quasi ein Output und ein Input haben. Ich muss aber auch gucken, dass die Baumstämme von A nach B kommen. Und dafür habe ich dann eben die Roads and Boats sozusagen. Ich habe verschiedene Transportmittel. Wir beginnen das Spiel jeder mit 3 Eseln, die wir hin und her bewegen können und können im Verlaufe des Spiels forschen und wir können Kutschen bauen, wir können LKWs bauen, wir können die Flüsse und Meere bereisen mit einem Floß und mit Schiffen und wir können auch Straßen bauen, die uns dann eben bessere Transportwege ermöglichen, wir können Brücken bauen, genau, und das machen wir das ganze Spiel über.
Ja. Und dabei ist so der größte Clou des Spiels, was wir jetzt auch schon irgendwie bei Splotter ja häufig gesehen haben, die Sachen auf der Map gehören dir nicht. Ja, also das heißt, nur weil du eine Produktionsstätte mit Holz hast, bedeutet das nicht, dass das fürs Rest des Spiels safe ist, sondern wenn in zu gegebenen Anlass im Spiel, und bisher ist es auch in jedem Spiel bisher passiert, was wir gespielt haben, wird es definitiv dazu kommen, wenn man es darauf anlegt, dass vielleicht auch Güter von der anderen Person eingeladen werden, wenn es sich auf deinem Feld befindet. Und so gibt es immer so eine kleine Konkurrenz, die aber nie zu krass wird. Also
Naja, der Simon hat mir letztes Mal meine Gänse geklaut, die man für die Forschung braucht.
Die Gänse sind unfassbar wichtig. Und ja. Simone, hatte ich damit tatsächlich, und da ist das Spiel auch wieder knallhart, habe ich es geschafft, dass Simone keine Gänse mehr nutzen konnte und somit fürs Rest des Spiels auf keine Forschung mehr Zugriff hatte.
Genau.
Das war natürlich gemein.
Ja, ich musste dann versuchen, das Beste draus zu machen.
Was du auch geschafft hast.
Aber es war schon fies. Und ja, was ist denn der Sinn des Spiels? Wir wollen natürlich am meisten Punkte am Ende haben. Und wir kriegen eigentlich nur über 2 Wege Punkte. Der eine Weg ist, wir sammeln Gold, bekommen dafür Punkte und können das Gold bei Gelegenheit oder wenn wir möchten noch weiterverarbeiten zu Münzen, die uns mehr Punkte geben. Und die Münzen können wir noch weiterverarbeiten zu Aktien.
Aber je weiter dieser Produktionsprozess voranschreitet, desto mehr Ressourcen füttere ich quasi noch in das ursprüngliche Gold mit rein.
Genau. Und der andere Mechanismus, wie auch das Spielende ausgelöst wird, ist, dass wir Baumaterial zu einem Tempel bringen können. Mhm. Und wir bauen im Verlauf des Spiels diesen Tempel auf. Der schreitet auch jede Runde immer weiter voran.
Das Wunder, oder? Ist das nicht ein Wunder?
Ja, was ist so ein Wunder? Das ist ja die Wunderphase. So ein Tempel. Ja, es ist das
auf jeden Fall ein Monument, könnte
genau.
man schon mal sagen.
Und wir können diesen, also jede Runde schreitet dieser Wunderbau ein Feld voran. Wir können das Ganze aber beschleunigen, indem wir Baumaterial dahin liefern. Und am Ende, das Wunder ist in verschiedene Stufen aufgebaut. Darüber kriegen wir auch noch Siegpunkte am Ende, je nachdem, wer wie viel beigetragen hat. Und das ist quasi der andere Punkt. Und man versucht natürlich im Spiel so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden zwischen, schaffe ich es jetzt gerade gut, Punkte über Gold zu machen? Lohnt es sich, Baumaterialien reinzustecken, um vielleicht auf lange Sicht Aktien bauen oder erschaffen zu können? Oder lohnt es sich vielleicht mehr, die Baumaterialien an das Wunder zu liefern, um das Spiel schneller zuzumachen und vielleicht strategisch mehr Punkte für den Wunderbau zu bekommen?
Ja, also es gibt so ein paar Stellen, die mir an dem Spiel richtig gut gefallen und das ist einer der Punkte. Es ist eigentlich relativ übersichtlich, wie man die Siegpunkte bekommen kann und sie sind auch zu jedem Zeitpunkt eigentlich sehr transparent. Also ich kann auf dem Spielplan sehen, wie viel Minen hat denn die Simone auf dem Spielplan, wie viel Gold hat sie schon abgebaut und ich kann auch sehen, wie viel hat sie zu dem Wunder beigetragen. Dadurch ist das Spiel sehr dynamisch, weil man agieren muss, wenn der andere agiert. Also wenn ich merke, Simone geht gerade total auf den Wunderbau, dann muss ich vielleicht in meinem Spielzug meinen Plan umändern und sage, okay, ich warte jetzt doch eine Runde länger, kann dann aber lieber was zum Wunder liefern, weil die Punkte werden ja aufgeteilt, zumindest im Spiel zu zweit, wo es ja auch am meisten empfohlen wird, weil es nicht die Hardcore-Interaktion hat, wie vielleicht in einem Indonesier, sondern es eher so eine softe Interaktion hat, die aber auch dann punktuell sehr hart sein kann. Aber es ist tatsächlich so, dass du, wenn du jetzt alleine liefern würdest, würdest du 10 Punkte für eine Reihe bekommen. Wenn ich aber einmal liefere, dann klaue ich dir quasi von diesen 10 die Punkte. Und ich kriege ja nicht nur Punkte dafür, dass ich mich da rein investiere, sondern ich nehme dir ja auch aktiv von den 10 Punkten wieder die Punkte weg, die zu mir gehen. Also ist es nachher doch sehr fahrlässig, da zum Beispiel überhaupt gar nicht reinzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn der andere da reingeht.
Und das macht das Spiel sehr dynamisch, weil man zwar einen Plan hat, aber wenn ich dann merke, oh, Simone zieht jetzt da richtig an und man kann ja auch teilweise zweimal zum oder dreimal zum Wunder liefern.
So oft, wie du möchtest. Es
wird immer teurer. Ja. Aber teilweise bist du dann gezwungen, quasi schon, ja auch darauf zu reagieren, was die andere Person macht. Und das ist sehr interessant, weil die unterschiedlichen Strategien auch unterschiedlich funktionieren. Baue ich viel Gold ab, dann gehe ich vielleicht nicht so viel in den Wunderbau rein, sondern fokussiere mich eher darauf, wie heute bei der Partie. Oder produziere ich immens viel, wie du auch heute in der Partie, und kann jedes Mal 3-4 Wunderstufen vielleicht bauen. Auch das ist ja eine valide Strategie. Ja, das Spiel hat eine 4,27 in der Schwierigkeit und das merkt man dann, wenn man anfängt zu spielen. Ich finde, die Regeln gehen ja noch.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, ich weiß nicht, ob eine 4,27 angemessen ist, weil ich finde, es ist nicht so schwer.
Es ist aber in der Spieltiefe schwer.
Genau, es ist schon so, dass man am Anfang aufpassen muss. Wir hatten das bei unserer allerersten Partie gemerkt.
Ja.
Ne? Du wolltest einen allerersten Zug machen, der dich komplett ins Aus katapultiert hätte. Und du hättest dann erstmal in Richtung meiner Ressourcen laufen müssen, um dir die zu klauen, damit du überhaupt wieder am Spiel teilnehmen kannst.
Ja.
Aber das ist tatsächlich auch nur der erste Zug. Würde ich mal sagen.
Und das ist auch wirklich nur, wenn man gar keine Erfahrung hat. Das würde ich jetzt auch neuen Spielenden beim Spiel erklären.
Genau, den würde ich auch sagen. Also es gibt eigentlich so einen Standardzug, den man ganz am Anfang macht. Ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, was anderes zu tun.
Ja.
Vielleicht nur bedingt, aber...
Also ohne Holz kommt man nicht weiter. Das
und
ist
ohne
logisch.
Stein.
Das
genau.
ist so, wie wenn du eine neue Anno-Partie startest, ist logisch. Einen Holzfäller brauchst du immer. So. Klar.
Genau, und deswegen darfst du halt nicht dein Holz für andere Sachen ausgeben vorher.
Genau, aber danach gehen die Entscheidungen schon los. Baue ich noch einen zweiten Holzfäller? Zumindest in Runde 3-4. Also das Spiel hat ja auch genug Runden, dass das jetzt nicht so ins Gewicht fällt, wenn man am Anfang ähnlich spielt. Aber heute war es ja auch schon wieder so, es geht dann relativ schnell auseinander. Ne? Also ich habe mich dann dazu entschieden, einen zweiten Holzfäller zu bauen. Simone hatte in der letzten Partie alles auf die Lehmgrube gegeben. Ich habe die komplett ignoriert und habe nur einen Steinbruch gehabt.
Das ist der andere Punkt. Die Sache ist, du brauchst fürs Bauen eigentlich nicht so viele Steine. Du brauchst viele, viele Steine für die Straßen, die du bauen möchtest. Aber wenn du sagst, okay, ich mache das gemächlich, dann brauchst du nicht unbedingt eine Lehmgrube. Ich habe die jetzt heute zum Beispiel auch gebaut, weil die Lehmgrube schon wirklich einfach massivst Ressourcen bringt.
Ja, natürlich, ich auch. Ja. Und in der heutigen Partie ist es auch ganz seltsam, es war auch die erste Partie, wo wir beide gar keine Boote hatten.
Ja, stimmt.
Es ist super map-abhängig, da kommen wir zu einem weiteren positiven Punkt, der mir bei dem Spiel auffällt, ist die Variabilität der Maps. Die Anfangsmap bietet so ziemlich alles, was man braucht, würde ich sagen. Man hat Flüsse, bedeutet, man kann auch Brücken bauen, man startet relativ nah auch beieinander, dehnt sich nachher zum Ende hin aus. Die Map heute, da haben wir an entgegenen Enden quasi gestartet und sind aufeinander zugegangen. Bei der anderen Map habe ich ja sofort die Gänse mir schnappen können.
Ja.
Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und auch in der Schwierigkeit sehr unterschiedlich. Und da merke ich jedes Mal, oh, Jetzt musst du aber nochmal irgendwie ganz anders spielen. Ich hätte auch überhaupt gar kein Interesse daran gehabt, ehrlicherweise die Boote jetzt zu bauen. Ich weiß auch nicht, was mir das heute gebracht hätte.
Nee, es gab so ein paar Mehrfelder, aber ja, ist halt die Frage. Du kannst ja einen Bohrturm bauen für Brennstoff,
ja.
Aber es gibt halt auch die Köhlerei, wo man einfach Holz verarbeiten kann quasi.
Und das finde ich nämlich auch herausragend bei dem Spiel. Du hast zwar ähnlich wie bei Anno so die Produktionsketten, die du zwar brauchst, eine Holzfäller und Sägewerk ja, aber du kannst dich danach auch ähnlich wie bei Anno entscheiden. Bei Anno 1503 ist so mein Retro-Anno, ne, was ich immer wieder auch raushole, auch wenn Anno 1800 fantastisch ist und ich da weit über 50 Stunden in der Inselwelt investiert habe. Aber du musst Alkohol herauskriegen und jetzt kannst du eine kleine Farm bauen, du kannst aber Hopfen anbauen und daraus Bier machen oder du gehst auf Zuckerrohr. Also du hast auch da unterschiedliche Möglichkeiten, wie du zum Ziel kommst und das ist in dem Spiel auch gegeben. Baue ich einen Bohrturm, um den Brennstoff zu holen oder verbrenne ich mein Holz? So, und das alles ist so verzahnt, dass es jetzt nicht super überkomplex ist. Aber wenn du dir die Regeln anschaust, denkst du so, ja, so krass tief ist es ja gar nicht. Aber im Spiel gibt es immer diese Prioritätenfrage.
Genau, und das Ding ist, du musst halt, also du hast natürlich nur begrenzt Platz. Und das viel größere Problem ist ja, du hast ja nur begrenzt Platz, weil du ja möglichst effizient sein möchtest. Und die Transportmittel haben nur eine begrenzte Reichweite. Mit einem Esel kann ich nur zwei Felder laufen, sofern der sich über Straßen bewegt.
Und auch nur zwei Güter mitnehmen.
Mit der Kutsche kann ich drei Felder laufen und drei Felder mitnehmen. Und das ist auf jeden Fall schon mal viel, viel stärker. Du hattest zum Beispiel häufiger mal die LKWs gebaut.
Ja, die sind
ich glaube, mit denen kannst du sechs Felder bewegen.
Ja, die sind
und
auch super stark.
Das ist so ein bisschen das Bottleneck. Weil klar kann ich mich natürlich noch viel weiter über die Map ausbreiten. Aber dann brauche ich vielleicht drei Züge, damit ich überhaupt die Ressourcen, die ich da hinten abbaue, zu meinem Heimatplättchen quasi bringen kann. Und nur von dort aus kann ich die ans Wunder liefern.
Ja, es ist Nutzen und Ertrag nachher. Ne?
Genau, und da muss man eben genau drüber nachdenken. Übrigens finde ich auch richtig witzig, wie man die Gänse und die Esel vermehrt, denn die müssen einfach nur zu zweit quasi und ohne irgendwas anderes auf einem Wiesenplättchen sein und dann ist in der Produktionsphase taucht da ein neuer Esel oder eine neue Gans auf und das finde ich total witzig.
Ja, aber auch das ist super. Jetzt denkt man so, ja okay, ist ja auf jeden Fall, muss man gar nicht lange nachdenken. Natürlich holst du dir ein neues Transportmittel als Esel, ist ja logisch.
Aber das ist gar nicht so easy manchmal.
Erstens ist es nicht so easy, je nachdem auch wie die Map angeordnet ist und zweitens ist es auch nicht immer in dem Zug relevant, wo du es machen kannst. Also teilweise hat man auch Züge, wo man denkt, nee, ich will jetzt erstmal schon mal die Produktionsketten aufbauen, dann lasse ich den Zug produzieren und transportiere halt in dem Zug nichts. Also du hast schon so deine Überlegungen, die du haben musst und so einen kleinen Gameplan. Und das mag ich an dem Spiel richtig gerne. Und der variiert, wie gesagt, von Map zu Map komplett und auch wie unser Gegenüber spielt. Man kann übrigens auch Blockaden bauen, quasi kleine Mäuerchen, dann kann der Gegner nicht mehr durchfahren.
Erst die kann man aber auch wieder abreißen.
Kann man wieder abreißen, aber man kann sich auch ein bisschen schützen, ne? Weil wir am Anfang ja gesagt hatten, alles auf der Map gehört beiden, aber oder keinem. Es ist aber nicht so fies wie jetzt ein Food Chain Magnet.
Ich finde es schon fies. Also meine Gänse, das tat mir schon sehr weh.
Das war ein sehr schöner Zug.
Nee, ich fand das war so schlimm.
Du warst aber dadurch nicht raus. Also
aber ich war sauer.
Bei anderen Spielen wäre es jetzt vielleicht so, dass du dann von da an gewusst hättest, die Partie ist over. Ich glaube, du hast es noch sehr gut gerettet. Und so wichtig war die Forschung dann auch wieder nicht. Na, also das ist immer, man kann viele Sachen erforschen. Auch da ist wieder Prioritätensetzung wichtig. Es gibt einfach eine Menge Möglichkeiten und ich würde es schon fast als so ein bisschen Open World betiteln im Sinne eines Annos. Was machst du? Ne, und das finde ich sehr interessant, weil Anno 1800 ja richtig Gutes geschafft hatte, das Brettspiel, Bevölkerungsmechanik einzubauen, wie zum Beispiel, du brauchst immer noch irgendwie Bauern oder Pioniere, ich weiß gar nicht, wie sie hießen da, um die ersten Sachen zu aktivieren. Du brauchst aber auch schon Kaufleute bzw. Bürger, um die Sachen zu aktivieren. Das hatte Anno 1800 richtig gut gemacht, aber die Produktionsketten macht Roads and Boats definitiv um Längen besser und auch viel komplexer.
Ja, was ich aber sagen muss zu dem Spiel ist, ich finde, es ist echt nicht schön.
Ich mag's. Ich mag die Optik. Also, es kommt ja aus den 90ern, ja, das darf man nicht vergessen.
Ja,
klar,
und da muss man direkt den Kritikpunkt anbringen, den haben auch viele auf Board Game Geek. Wir haben ja jetzt, wir hatten zuerst das Spiel aus den 90ern und jetzt hast du dir ja diese 20-Jahres-Anniversary Edition geholt und es gibt kaum einen Unterschied.
Ja.
Und das ist ein großer Kritikpunkt bei vielen Leuten, die sagen, hey, wie kann das sein, dass man jetzt eine neue Edition raushaut und einfach nichts daran ändert optisch und das immer noch aussieht wie aus den 90ern. Und den Punkt verstehe ich, weil ich mir dann auch denke, also man hätte es einfach ein bisschen schöner designen können dann und optisch ein bisschen anpassen können.
Hätte man machen können. Ich mag die Optik tatsächlich gerne. Also ich finde es auf dem Tisch super. Ich finde die Box leider sehr, sehr ungelenk. Das liegt aber an einer Sache, denn vielleicht, wenn ihr Bilder schon gesehen habt bei uns auf Instagram, wenn ihr euch die Folge schon ein bisschen vorangeschaut habt, ja, dann habt ihr gesehen, dass man tatsächlich auf so einer Folie, die einklappbar ist, mit einem Folienstift tatsächlich draufmalt, die ganzen Brücken und Straßen. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles haptisches Element. Ich weiß nicht, wie man könnte es auch easy mit irgendwelchen Tokens oder kleinen Sträßchen lösen, aber das, keine Ahnung, ich finde das richtig cool, dass man da so seine eigenen Straßen einbaut. Das hat so was Schöpferisches.
Ja, es ist irgendwie witzig, aber wenn ich mir dann so denke, man hätte es halt auch wirklich mit Token machen können und dafür dann einfach die Packungsgröße um die Hälfte reduzieren, da wäre ich jetzt auch nicht böse drum gewesen.
Ja, doch, ich hätte es schade gefunden. Also ich finde, das ist schon ein unique selling point irgendwie, auch wenn er eher optischer Natur ist. Ja, und vielleicht auch, warum es eine 4,27 hat. Wir haben ja die Erweiterung noch gar nicht ausprobiert. Das haben jetzt so viele Partien mit dem Basisspiel benutzt und da gibt es so viele Module, da gibt es Flugzeuge dann noch, die man irgendwie haben kann und sonstiges. Da gibt es richtig viel. Ich glaube, Elektrizität oder so ist auch noch drin.
Kann sein.
Also das sah extrem viel noch aus und ich freue mich da auch drauf, das zu erkunden. Das ist ein Spiel, da muss man sich Zeit für nehmen. Wir haben jetzt zu zweit immer so 1,15, 1,30 gespielt. Ich denke, je mehr man wird, desto länger braucht dieses Spiel auch. Man macht zwar vieles simultan, aber muss dann nachher doch sich ein bisschen abstimmen, weil dann die Spielereihenfolge dann doch wichtig ist, wenn man dem anderen zum Beispiel was klauen will.
Genau, aber sonst ist die ja nicht wichtig.
Und ich finde es im Großen und Ganzen hat mich das sehr, sehr positiv überzeugt. Ich finde es auf jeden Fall besser als Antiquity.
Ich glaube, da
pflichtest du mir bei. Auf Indonesia, muss ich ehrlich sagen, kann natürlich erstmal nichts kommen, aber Indonesia kann man auch nicht zu zweit spielen.
Mhm.
Und von daher finde ich Roads and Boats ein sehr schönes, uniques Spiel, was so ein bisschen das Anno-Feeling bei mir hervorgerufen hat. Und ein Spiel, wo ich sehr froh bin, das in meiner Sammlung zu haben und das noch weitere Male spielen zu können.
Ja, es ist ein schönes Spiel. Ich finde es schön, solange es nicht zu fies wird. Aber das hast du ja in der Hand, sage ich mal, ob du die Gänse klaust oder nicht. Ich muss halt, für mich ist es eher so die Frage, ist es Langzeit motivierend? Aber das wird sich ja durch die Erweiterungen dann auch nochmal ergeben, weil ich dann halt doch schon finde, dass man halt zwei Möglichkeiten hat, wie man spielt. Entweder schnell das Wunder voranbauen oder gucken, dass man möglichst viel Geld mit Gold macht und mit dieser Möglichkeit. Aber ich denke mal, die Erweiterung wird da vielleicht noch mal ein bisschen was reinbringen, ein bisschen mehr Abwechslung.
Ja, und du kannst, genau. Der Weg dahin ist ja auch unterschiedlich, ne?
Ja, aber nicht so, also es ist ein bisschen unterschiedlich.
Mhm.
Aber im Kern unterscheidet sich es ja dann nur an dem Punkt, welches Transportmittel nimmst du und
wie
sieht die Map aus?
Das ist ein entscheidendes Ding halt, ne?
Ja, wie gesagt, aber wenn das recht ähnlich bleibt, ich meine, die Map ist anders, ist jetzt für mich nicht so der crazy Unterschied. Das macht für mich jetzt nicht das komplette Spiel anders meistens.
Für mich komplett, also dass wir heute zum Beispiel gar kein Boot hatten und wenn du es dann mit der ersten Map vergleichst, wo wir beide auf die Flöße gehen wollten, mussten, wie auch immer, finde ich es schon vehement unterschiedlich. Ich weiß aber, was du meinst, das ist ein Spiel, das spielst du jetzt nicht 10-mal hintereinander jede Woche.
Ja.
Sondern es ist eher wie eine Art Eurogame, wo du sagst, ich habe meine 3, 4, 5, 6, 7, 8 Partien gespielt und in einem halben Jahr habe ich wieder Bock drauf. So ein Spiel ist das nachher, würde ich sagen.
Ja, genau. Und da muss man eben gucken.
Aber da gibt es kaum Spiele, die das nicht sind, müssen wir auch ehrlicherweise sagen. In dem Bereich sind von der Spiellänge und im Expertenbereich. Da fügt es sich für mich da sehr gut ein.
Ja.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel und das ist, wie angekündigt, schon unser kleiner Geheimtipp für heute. Und die Rede ist von Capsule Collector.
Ja, ein ganz, ganz besonderes Spiel, bei dem ich dachte am Anfang, also das kann ja nichts werden. Das genau. ist ja, das klingt ja total bullshittig.
Aber ist es nicht. Es ist wirklich richtig gut. Es ist von Jo Yun designt, der übrigens auch das Vroom Vroom Quacker designt hat.
Nein.
Simone. Ja, irgendwann müssen wir es nochmal spielen. Und es ist bei Korea Board Games erschienen. Ein Spiel für 2 bis 4 Personen im Absackerbereich, 15 Minuten ab 7 Jahren und auch sprachneutral, was ganz gut ist.
Ja, und was machen wir? Wir sammeln Kapseln. Ja, ihr habt das bestimmt früher, gab es das, glaube ich, häufiger mal in großen Supermärkten. Da gab es so Kapselmaschinen, da kann man Geld reinschmeißen, irgendwie drehen und dann kommt da so eine Kugel raus mit Süßigkeiten oder einem Figürchen. Und ähnlich ist das ja auch mit den Gachapons bei Gachapon Trick. Genau. Ja, und hier haben wir eben auch so einen Kapselkollektor, bei dem wir theoretisch ja eigentlich Münzen reinschmeißen und eine Kapsel bekommen. Und ja, wenn wir am Zug sind, suchen wir uns Kapseln aus mit derselben Nummer. Es gibt die Nummern von 8 bis 18, aber nur die geraden Ziffern. Und die haben unterschiedlich wertvolle Spielzeuge oder Dinge drin.
Genau, und in jeder dieser Kapselzahlen, egal wie viele es sind, gibt es 3 Fünfer drin und 5 Dreier und der Rest ist einer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit bei einer 8, zum Beispiel eine 1 zu kriegen, ist gleich 0, weil es sind ja schon 5 Dreier und 3 Fünfer drin. Während bei einer 18 logischerweise 10 Einer drin sind. Das heißt, man hat so einen kleinen Anhaltspunkt, wie wahrscheinlich es ist, dass man was richtig Tolles zieht.
Genau. Und wenn ich mir die Kapseln aussuche, dann darf ich immer noch so einen kleinen Special-Effekt aktivieren. Das kann dann sein, dass ich nochmal einen Zug machen darf oder eine zusätzliche Kapsel nehmen darf oder ich darf die Kapseln öffnen. Und die Kapseln öffnen, da suche ich mir Kapseln, die vor mir ausliegen, aus. Und zwar legen wir die in einem 4x4 Raster hin. Wir dürfen jetzt nicht aussuchen, wo wir die hinlegen, sondern das wird einfach von links nach rechts, oben nach unten aufgefüllt. Und ich darf dann, wenn ich Kapseln öffnen darf, darf ich mir eine Wertigkeit aussuchen und darf dann alle daran also quasi mit dieser Kapsel verbundenen Kapsel derselben Wertigkeit öffnen.
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in Candy Crush oder anderen Puzzlespielen, ne? Also zusammenhängende Ketten der gleichen Zahl dürfen
genau.
geöffnet werden.
Und dann darf ich meine 5 Zehner Kapseln öffnen und darf mich dann daran freuen, dass ich da hoffentlich viele Punkte mitmachen kann.
Oder du bist frustriert, weil nur einer drin sind. Das kann natürlich auch passieren. Das Spiel geht tatsächlich so lange, bis jemand sein 4x4 Raster gefüllt hat. Dann darf noch bis zum Anfängerspieler quasi oder bis zum Startspieler nochmal durchgespielt werden. Und dann ist es so, dass jede Person eine seiner noch verdeckten Ketten der Kapseln nochmal öffnen darf mit der gleichen Nummer. Und wir können auch im Laufe des Spiels so kleine Hämmerchen sammeln, wenn wir auf die Zusatzaktion oder diese kleine Nebenaktion verzichten. Und damit können wir dann einzelne Kapseln öffnen. Und dann zählen wir einfach die Siegpunkte und wer am meisten gesammelt hat, hat gewonnen.
Ja, und wie gesagt, ich fand am Anfang, es klingt total doof. Du sammelst dir einfach so diese Kapseln und hast dann halt Glück oder Pech, welche Punktzahl drunter ist. Aber das ist total witzig.
Ja, es ist mega gut. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich den Hinweis auf dieses Spiel gesehen hatte. Ob es jetzt aus irgendeinem Kanal war, der irgendwie asiatischen Boardgame-Content macht, ich weiß es nicht mehr. Aber ich hatte das entdeckt und habe gedacht, oh, das könnte was für uns sein. Mhm. Und habe es dann netterweise sofort noch bestellen können. Und es war dann rechtzeitig zu unserem Spielewochenende, Grüße an Mike und Kati, war es dann da und wir haben das rauf und runter gespielt. Ne? Also
ja, wir haben
weiß nicht, wie viele Partien wir da an dem Wochenende alleine gezockt haben.
Und dann immer, nee, komm nochmal. Nee, ja. Ich brauche nochmal. Nein, jetzt das war morgens. Richtig, bis jetzt nochmal. Jetzt habe ich aber richtig Glück. Und dann
ja, eine Runde geht halt auch recht schnell. Also 15 Minuten ist noch recht lang bemessen. Also in dem Tempo, wo wir gespielt haben zu viert, waren es eher so 5 bis 10 Minuten. Und es entwickelt so einen totalen abstrusen Sog irgendwie, weil man die ganze Zeit so eine Art, Also es fühlt sich auch so ein bisschen verboten an, als würde man irgendwie so Glücksspiel machen.
Ja, schon so ein bisschen. Und es ist ja auch wirklich so. Also du hast ja echt wenig in der Hand. Du
ja, nimmst aber es dir ist einfach, halt ein Spiel mit
du überlegst einfach nur, was ist jetzt vielleicht die höhere Wahrscheinlichkeit? Welche Kapsel nehme ich mir? Und das war's. Also mehr kannst du ja nicht so wirklich beeinflussen.
Ja.
Du kannst vielleicht noch gucken, dass du halt möglichst viele Kapseln öffnen kannst. Aber mehr ist es ja nicht.
Na, es gibt ja unterschiedliche Strategien. Nimmst du jetzt eher wenige und gehst darauf, die besseren Zahlen zu kriegen? Auch das geht natürlich nur, wenn die richtigen Zahlen da vor dir irgendwie liegen, wenn du am Zug bist. Aber es ist ja auch durchaus vorgekommen, dass mal 5 Kapseln auf einmal genommen wurden, um das Spielende voll nach vorne zu preschen. Also du kannst ja auch den anderen richtig Druck machen. Und die Siegpunkte variieren auch unfassbar stark, je nachdem, wie lange die Partie auch dauert. Was ich interessant finde, ist eben dieser Puzzle-Mechanismus, weil ich ja immer gucken will, dass die gleichen Zahlen miteinander verbunden sind. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, das nochmal zu manipulieren. Es gibt eins dieser Plättchen, die diese Nebenaktionen sind, wo wir nochmal tauschen dürfen. Und im richtigen Moment kann das unfassbar stark sein. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt viele auf einmal nehme, es ist nicht immer sofort ersichtlich, für die anderen, was macht jetzt für den anderen sofort Sinn? Ne? Also es ist quasi klar, was die Person vielleicht macht, aber sie kann vielleicht nicht 2 Zehner nehmen, weil dann liegen die völlig weit auseinander, weil du ja von rechts nach links, von oben nach unten platzieren willst.
Genau, und es bringt dir ja auch nichts, die ganzen Plättchen zu haben, die Zehner und die Achter, wenn du sie nicht aufbekommst.
Genau.
Das ist ja das Ding. Und wenn du jetzt die 18er hast, das haben wir gar nicht gesagt, ne? Die sind ja auch 8, also von den 18ern gibt es 18 Plättchen im Stapel. Von
den 8ern ja, gibt es 8. Ich habe gesagt, dass genau. Es 10 drin sind von den Einern, ja.
Ja, und wenn du jetzt ganz, ganz viele 18er hast, die miteinander verbunden sind, klar hast du dann vielleicht viele, die nur einen Punkt wert sind. Aber du kannst alle auf einmal öffnen im Idealfall.
Ja. Du kriegst auch die Ketten viel leichter gebildet, weil ja 18 davon im Stapel sind und nicht nur 8, ne?
Genau, genau.
Ja.
Und deswegen kann das manchmal auch nicht schlecht sein, sich da einfach so einen ganzen Haufen von den vermeintlich schlechteren zu nehmen. Und im Endeffekt kannst du da ja auch alle 3-5-Punkte-Dinger dann drin haben. Ist halt ja dann einfach Glück oder Pech.
Ja.
Ne?
Also ich würde sagen, das ist ein Spiel, hate it or love it, so ein bisschen, weil es ist natürlich schon ein Luckfest, aber auf so eine positive Art. Also dieses Gefühl, wenn du diese Kapsel umdrehst,
ja.
Und ob da jetzt ein Stern drunter ist oder nicht, und alle Trash-Talken vielleicht auch noch am Tisch mit oder so.
Und dann wird aber gejubelt, wenn es die 5 Punkte sind.
Ja, das macht einfach richtig Laune und ja, komischerweise entwickelt das totalen Sog, dieses Öffnen. Also ohne das Element wäre das Spiel auch nur halb so cool. Ich finde das richtig gut. Also ich mag dieses Puzzle-Element mit dieser Mischung aus Push Your Luck quasi so ein bisschen. Man kann ein bisschen spekulieren noch arg, wie viel kommt von denen wohl noch rein, was macht jetzt gerade am meisten Sinn. Das ist ein Spiel, was auch nach, ja, weiß ich nicht, wie viel Partien erstmal noch nicht langweilig wird und sich nicht so abschnurzt.
Ich würde jetzt trotzdem sagen, Erwartungen nicht zu hoch schrauben, weil es ist im Kern trotzdem einfach nur so ein Glücksspiel und man muss in der Stimmung dafür sein. Und wenn man jetzt wirklich irgendwie ein Spiel erwartet, bei dem man richtig wichtige Entscheidungen trifft, das ist es halt dann nicht. Es ist ein super Absacker, es ist ein Gag-Spiel. Ja, und uns hat es Spaß gemacht. Ne?
Definitiv. Und es kam ja auch bei den Mitspielerinnen super an. Ne?
Muss ja, man ja auch auf sagen. Jeden Fall.
Und von daher, Kapsel Collector, bin ich mal gespannt, ob das irgendwie eine Lokalisierung findet. Ich denke mal, spätestens zur Messe hoffe ich mal, dass ihr es bekommen könnt. Letztes Jahr war ja bei Korea Board Games irgendwie das Schiff nicht richtig angekommen. Aber ich hoffe, dass das irgendwie auch in den breiten Handel reinkommt, weil ich glaube, das könnte ein richtig toller Geheimtipp sein, von dem ihr noch viel hören werdet. Aber auch nur, wenn der Vertrieb in Deutschland natürlich funktioniert, logischerweise. Ja. Dann habt ihr es bei uns zuerst gehört.
Genau. Wir influencen euch, was das angeht.
Ja, aber wenn ihr es verpassen solltet, ist es auch nicht schlimm. Aber spielt es gerne mal mit, ja, wenn es jemand mal auf den Tisch bringt.
Ich würde dafür jetzt auch keine Niere zahlen. Ne?
Nein.
Also
nein.
Da das nicht aus dem Ausland bestellen, das ist es dann, glaube ich, doch nicht wertpreisig.
Das kommt ja immer darauf an, wie viel Geld gibt man gerne aus.
Ja, aber da
das sind die wenigsten Spiele wert, die ich im Ausland kaufe.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, naja. Gut, dann machen wir noch mit einem ganz kleinen Spiel weiter, was wir jetzt beim Brettspielwochenende, nicht Brettspielwochenende, ja, es war eigentlich doch, war es ein Brettspielwochenende, aber halt nur zu viert, was wir nochmal gespielt haben und was mir dann tatsächlich echt ganz gut gefallen hatte. Und ich weiß noch, wie wir damals sehnsüchtig auf dieses Spiel gewartet haben, wegen dem Namen und dem Cover. Denn es geht um Deducto oder Deducto, Simone.
Ja, Deducto. Das ist, ich finde, das sieht so super aus, dieses Spiel. Und es ist ein Deduktionsspiel, bei dem wir eine Karte auf die Hand bekommen, die wir aber selber nicht sehen können. Die sehen nur die anderen Spieler und da ist einmal ein Verdächtiger drauf.
Das sind alles das Tiere. Sind
verschiedene Tiere, genau.
Mein Favorit ist natürlich Pauli, weil es ist eine Taube.
Ja, aber ich finde Bruno den Bären auch total cool und süß.
Ja.
Ja, dann gibt es, haben die alle eine Verkleidung. Zum Beispiel ein Monokel oder ein Schnauzer oder ein Hut. Und die stehen alle vorne im Hintergrund, nämlich vorm Berg oder in der Bücherei oder sowas. Und jede Karte, also jede Kombination ist einmal vertreten. Das heißt, es gibt eine Karte, da ist Bruno der Bär mit dem Hut vor den Bergen zu sehen. Und ich bekomme noch andere Karten auf die Hand, die kann ich sehen und stelle quasi jede Runde die Frage, ich spiele eine Karte aus und frage sozusagen, gibt es eine Übereinstimmung mit meiner Karte? Und dann antworten mir die anderen ja oder nein. Und so muss ich deduzieren. Ich habe jetzt zum Beispiel dann Pauli mit dem Bart vor den Bergen gespielt. Und da gibt es dann natürlich die Berge als Übereinstimmung. Das heißt, ich muss auf Dauer deduzieren und überlegen, was ist denn auf meiner Karte zu sehen? Und kann so mit der Zeit das eben immer weiter ausschließen.
Genau, du würdest zum Beispiel in dem nächsten Zug vielleicht nochmal eine Karte mit einem Berg spielen oder mit einem anderen Merkmal der vorherigen Karte und wüsstest dann, ah, okay, das war wohl das Merkmal. Oder gibt's doch nochmal eine Doppelung, wie auch immer. Es ist ein Spiel, was eher auf Schnelligkeit ausgelegt ist, als auf dieses krasse Deduzieren, wie wir es jetzt aus Alphabet Code oder einen Aura-Pack kennen, sondern das ist ein locker, flockiges, lustiges Kartenspiel. Es sieht fantastisch aus. Man kann es easy in der Hand erstmal spielen. Man braucht nicht so viel Platz. Das kann man auch im Café zum Beispiel mitnehmen. Und es hat einen richtig fluffigen Gameflow, weil man einfach immer eine Karte rauslegt und eine Frage stellt. Es ist ein bisschen zufällig teilweise oder es ist auch ein bisschen Pech dabei gewesen, bei mir bei der einen Partie zumindest.
Ja, okay, genau, das würde ich sagen, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass es so zufällig ist.
Nee, also es ist, man hat schon halt, eine Taktik.
Genau, du musst halt wie bei Orapamein oder so, du musst halt immer die schlauste Karte quasi auswählen, die du ausspielen kannst, damit du die meisten Informationen bekommst.
Deshalb gewinnst du auch immer.
Ja. Ich hab jede Partie gewonnen. Das
ja,
stimmt.
Es ist ein Spiel, was man, glaube ich, sehr gut auch mit Kindern spielen kann. Ab einem Alter von 8 Jahren wird es auch angegeben. Ne? Dauert so 15 Minuten, 2 bis 4 Personen. Wir haben es jetzt zu viert gespielt, das war überhaupt gar kein Problem. Es geht aber wohl auch zu zweit ganz gut. Wir hatten das damals zu zweit auch schon gespielt, aber irgendwie dann nicht mehr aus dem Regal geholt. Warum auch immer, das habe ich mich in der Partie echt gefragt, warum nicht. Es hat eine sehr schöne kleine Box, das heißt, es nimmt auch nicht viel Platz weg und könnte man zum Beispiel super auch verschenken, würde ich jetzt sagen. Ne? Also an Familien mit Kindern. Durch die Optik sieht das wirklich ganz, ganz toll aus. Und es macht auch Spaß. Also es ist für ein Deduktionsspiel jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ja, Top 5 Deduktionsspiele. Aber es hat mir trotzdem gefallen und ich hätte auch Bock, das jetzt wieder zu spielen.
Ja, ich würde jetzt auch sagen, es ist vom Niveau her auch nicht so super anspruchsvoll.
Ja.
Es ist ein seichteres Deduktionsspiel, aber ich finde, das hat ja auch seine Daseinsberechtigung, weil manchmal, gerade bei dir ist das ja zum Beispiel so, dann sage ich, oh, lass uns doch Planet X spielen und dann sagst du, boah, nee, da habe ich jetzt aber nicht den Kopf für.
Ja.
Aber so Deducto wäre dann zum Beispiel was, da würde man eher sagen, ja komm, Deducto geht.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und ja, deswegen genau. Finde ich, hat das absolut seine Daseinsberechtigung, auch gerade im Absackerbereich, dass man dann sagt, okay, so ein bisschen Deduktion, aber halt nicht so anstrengend. Und ja. Ich finde, ich mag das total gern, weil ich finde das Design total süß. Ich finde diesen Titel total witzig. Also ich finde das als einfach ein rundes Spiel. Ein das schönes Spiel.
Ja, genauso wie Capsule Collector auch, ist auch Deducto ein rundes Spiel. Das kann man einfach so sagen, ja.
Ja.
Würde ich auch so unterschreiben. Hat wenig Ecken und Kanten, was aber auch in dem Spiel gar nicht schlimm ist. Und ja, das kann man auf jeden Fall gut mitspielen.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns auch natürlich auch gerne bewerten. Und wenn ihr schon einen Teaser haben wollt, was nächste Woche besprochen wird, dürft ihr gerne Montagabend schon bei Instagram vorbeischauen. Da lade ich immer schon ein paar Bilder hoch von Spielen, die wir am darauffolgenden Tag in der Folge besprechen.
Ich hatte schon Angst, dass du wieder was anteaserst, was nicht eingehalten wird.
Ich kann anteasern.
Nein.
In der nächsten Folge erwarten euch Hits wie Backhaus Millionär auf jeden Fall. Und über die anderen sprechen wir dann in der nächsten Folge.
Okay, gut, nur eins angekündigt.
Ja, macht euch eine schöne Woche, spielt was Schönes und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.